Das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Herzlich willkommen zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch heute schauen wir auf die kirchenrechtliche Tagung in Trier, die vom 19. bis 21. Februar 2018 in der vergangenen Woche stattfand. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, damit eröffnete ja die im Jargon sogenannte Ratio Fundamentalis, also die neue Grundordnung für die Priesterausbildung, die von der Kleruskongregation in Rom 2016 veröffentlicht wurde. Es geht dort in dieser Ratio Fundamentalis, in dieser Grundordnung, eben um die Zukunft der Priesterausbildung. Und wie die im deutschsprachigen Raum konkret werden könnte, darüber wurde in Trier in der vergangenen Woche leidenschaftlich und beeindruckend dialogbereit diskutiert. Einer der prominenten Teilnehmer war Kurienkardinal Paul Josef Cordes, der frühere Präsident des päpstlichen Rates Cor Unum, dem es wichtig war herauszustellen, was seiner Meinung nach entscheidend ist für die theologische Ortsbestimmung des Priesters, um dann daraus Konsequenzen für die Zukunft der Priesterausbildung zu ziehen. Orientiert hat sich Kardinal Cordes bei seiner Erkenntnisfindung am Dekret des Zweiten Vatikanischen Konzils Presbyterorum Ordinis über Dienst und Leben der Priester und darin wiederum an einem altehrwürdigen Grundsatz kirchlicher Lehre, den man nicht oft genug in Erinnerung rufen kann, lex orandi, lex credendi, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens.
An der zitierten Passage aus Presbyterorum Ordinis fällt auf. Die konziliare Bestimmung des Priesters setzt nicht bei dem pastoralen Tun ein, das seine Nützlichkeit aufweist. Sie macht sich primär überhaupt nicht an dessen einzelnen Tätigkeiten fest. Vielmehr verweist sie auf eine Salbung und folgert aus ihr seine Besonderheit, die als ein generelles Handeln in der Person Christi beschrieben wird. Damit verweist sie auf die alles ermöglichende Wurzeln. Christus bleibt im Sein und Handeln des Priesters der eigentliche Akteur. Durch die Verankerung in ihm ist dem Volk Gottes zugesichert, nicht die Person des Amtsträgers, sondern Christus selbst ist der Träger allen Heilsgeschehens. Er ist definitiv der eigentliche Auctor Ministerii. Diese Transparenz des Amtsträgers auf Christus hin lehrt der katholische Glaube. Entsprechend dem Theologumen non lex orandi, lex credendi belehrt uns auch die Weiheliturgie über die Theologie des priesterlichen Amtes. Sie bekundet gleichfalls die spezifische Verwiesenheit des Priesters auf Christus. Nach ihr ist es der himmlische Vater, der sich Helfer erwählt, damit sich in Christus alle Menschen zur Gemeinde Gottes vereinen. Dies geschieht, ich zitiere, in der Kraft des Heiligen Geistes, der während der Feier in dem bekannten Geisthymnus angerufen wird, Veni Creator Spiritus, komm Heiliger Geist. In der Handauflegung und im Gebet vollzieht dann die Kirche einen Akt, der nach katholischem Glauben ein Sakrament ausmacht. In ihm wirkt der Heilige Geist eine qualifizierende Verankerung des Kandidaten in Christus. Schon das älteste uns überlieferte Weiheritual, die Traditio Apostolica, sie geht auf Hippolyt von Rom, er starb 235 zurück. Schon dieses Weiheritual erwähnt die Handauflegung durch den Bischof, deren Geste in den begleitenden Rubriken kommentiert wird. Bei ihr beten, wie es heißt, Gemeinde und Konsekrator still für die Herabkunft des Heiligen Geistes. Das Weihegebet bittet dann, blicke auf diesen deinen Knecht und gib ihm Anteil an dem Geist der Gnade und des Rates des Presbyteriums, damit er dein Volk unterstütze und leite mit reinem Herzen. Auch in der Anweisung der Rubriken, dass die am Gottesdienst anwesenden Presbyter dem Kandidaten gleichfalls die Hände auflegen sollen, wird wieder auf den Heiligen Geist verwiesen. Die Presbyter legen die Hände auf wegen des gemeinsamen und gleichen Geistes des Klerus. Diese gnadenhafte Grundausstattung des Geweihten wird nachträglich in den ihm zugewiesenen Arbeitsfeldern greifbar. So wird das Sakrament in die berufliche Tätigkeit des Priesters umgesetzt. Näherhin gewährt es ihm nach dem Konzilsdekret eine dreifache Teilhabe an der Sendung Christi, an der des Lehrers, des Priesters und des Hirten. Diese Befähigung wird im Text explizit dargelegt. Hier sollen nicht die Einzeltätigkeiten, sondern nur das Zueinander der drei Aufgaben bedacht werden, die unlösbare Interdependenz der kirchlichen Aufgabenfelder. Zunächst der Verkündigungsdienst. Das Konzil von Trient hatte gegen Martin Luther verteidigt, dass nur der geweihte Priester der Heiligen Messe vorstehen kann. Verkündigungs- und Hirtendienst des Priesters blieben für die katholische Kirche bei der Zurückweisung des lutherischen Irrtums unausgesprochen. Das Vatikanum II kehrte dann die Wortverkündigung hervor. Den Konzilsvätern stand vor Augen, dass die Sakramente Geheimnisse des Glaubens sind und dieser Glaube ist zunächst durch die Verkündigung zu wecken. So gewann der Dienst des Priesters am Wort Gottes wieder biblische Konturen. Freilich darf die Priestertätigkeit nicht im Sinn Luthers auf die Wortverkündigung verkürzt werden. Einige Bischöfe sprachen während der Konzilsdiskussion die Verschränkung der beiden genannten Dienste an. Sie verwiesen bei der Erarbeitung des Sekrets auf einen Vers aus dem Römerbrief, in dem der Völkerapostel seine Verkündigung gleichsam als Opferliturgie deutet. Er, Paulus, habe der Gemeinde einen Brief geschrieben, heißt es dort, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich als Diener Christi Jesu für die Heiden wirke und das Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte. Denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden, geheiligt im Heiligen Geist. Römer 15. Wort und Opfer sind untrennbar. Der Priester ist freilich bei solchem Dienst nicht selbst der Mittler. Das Neue Testament lehrt klar, nur einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus. Als Liturge verbleibt der Priester wie das ganze Sakrament in der Dimension des Zeichens. Man kann solches Dazwischentreten als uneigentliche Mittlerschaft bezeichnen. Das Dekret schreibt, durch den Dienst der Priester vollendet sich das geistige Opfer der Gläubigen in Einheit mit dem Opfer des einzigen Mittlers Christus. So wandelt die Feier der Eucharistie die Glieder der Gemeinde. Für das Hochgebet, den Kanon, steht den Gliedern der Gemeinde allerdings kein aktiver Gebetspart zu. Dies Gebet kannte nie eine plurale Form. Die Priester feiern mit den Circumstantes, den um den Altar stehenden. Durch Wort und Zeichen werden sie in geistiger Weise Gott hingeschenkt. Ihre wesentliche Tätigkeit besteht in innerlicher Anteilnahme durch das Hören des Wortes und durch den geistlichen Vollzug der Liturgie. So nimmt die Hingabe ihr Alltagsleben auf und will auf das ganze Leben zurückwirken, Glaube, Weltdienst und Kosmos. Die Amtstätigkeit des Priesters zeigt, wie sich seine drei Dienste gegenseitig bedingen. Wortverkündigung reicht hinein in die Sakramentenspendung und beide Verrichtungen bauen zusammen die geistliche Versammlung auf. Sie machen den Hirtendienst aus, sodass sich die drei Komponenten untrennbar durchdringen. das Priesterdekret formuliert, denn der Dienst der Priester, der in der Verkündigung des Evangeliums seinen Anfang nimmt, schöpft seine ganze Kraft aus dem Opfer Christi. So soll durch ihn die ganze erlöste Gemeinde, die Versammlung und die Gemeinschaft der Heiligen durch den hohen Priester als allumfassendes Opfer Gott dargebracht werden. Nun einige Folgerungen. Für den neutestamentlichen Befund erbrachten lange kontroverstheologische Streitigkeiten für die Mehrheit der Exegeten ein erstes wichtiges Fazit. Das kirchliche Dienstamt hat in der Heiligen Schrift, genauer in Jesus Christus selbst, seinen Ursprung und seine Legitimation. Er hat es gestiftet und es entstammt nicht dem Führungswillen oder Autoritarismus Machtbesessener. Ein zweites Ergebnis ist festzustellen. Wohl leuchtet ein, dass jede gesellschaftliche Gruppe sich für ihr Miteinander eine verantwortliche Leitung schafft. Dies Gesetz reicht jedoch nicht für die Begründung des kirchlichen Amtes. Nicht ein Kollektiv Kirche bringt das Amt hervor. Wer für das kirchliche Amt eine soziologische Deutung absolut setzt, macht für das amtliche Handeln der Kirche letztlich Gott und seine Heilstat in Jesus Christus irrelevant. Zwar bleibt schon in funktionaler Perspektive eine kirchliche Dienststruktur plausibel. Doch im Sinn des klassischen Funktionalismus eines Emil Durkheim, er starb 1917, wäre sie dann nur das Eigenprodukt der Kirche und das Amtsgerüst eines selbstreferenziellen Systems. Die Transparenz des Amtes auf Gott und seine Gnade fielen aus. Ferner will die Weihliturgie beachtet sein. Für Glaubende ist sie ja nicht nur ein erhabenes Schauspiel oder die sogenannte Lossprechung von ausgebildeten Junghandwerkern. Sie ist sakramentale Realität, gleich der Taufe, der Sündenvergebung, der eucharistischen Konsekration. Gottes Geist wird dem Kandidaten zugesagt und effektiv mitgeteilt. Und dieser Geist ermöglicht den Heilsdienst in Gottes Kraft. Wer wäre so vermessen, sich für solchen Heilsdienst mit innerweltlich-menschlicher Fähigkeit oder der Aushändung einer Urkunde zu begnügen? Welcher Hirte könnte sich herausnehmen, ohne die angebotene Gabe des Heiligen Geistes in eigenständiger Vollmacht Ämter einzurichten? Bei der unternommenen Prüfung ergibt sich schließlich eine vierte Einsicht. Die drei in der Weihe ermöglichten zentralen Tätigkeiten des Priesters resultieren, wie früher aufgezeigt, aus ein und derselben amtlichen Christusrelation. Schon weil sie aus der gleichen Wurzel stammen, bleiben sie aufeinander verwiesen, wenn sie zum Einsatz kommen. Erst recht erkennt der die Untrennbarkeit dieser Dienste, wer dem geistlichen Prozess ihres Wirkens nachgeht. Der Sakramentenvollzug bedarf der Verkündigung und der Hirtendienst zum Aufbau der Gemeinde schließt beides ein. So macht jede Herauslösung von einer der Aufgaben das Amt zum Dorso.
Geschenk der Berufung zum Priestertum. Mit diesen Worten aus der römischen Grundordnung für die Priesterausbildung, der Ratio Fundamentalis, war vom 19. bis 21. Februar 2018 eine kirchenrechtliche Tagung in Trier überschrieben, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Eingeladen waren zu dieser Tagung in Trier nicht nur hohe kirchliche Repräsentanten wie der eben vor der Musik gehörte Kardinal Cordes oder Universitätstheologen, Augen. Nein, das Spektrum der Gäste war breit gefächert. Einer der prominenten Namen auf der Gästeliste war Thomas Frings. Der Münsteraner Priester machte 2016 von sich reden, als er als Gemeindepfarrer resignierte und dies mit dramatischen Zustandsbeschreibungen des pfarrseelsorglichen Alltags begründete. Thomas Frings Buch Aus Amen Ende, so kann ich nicht mehr Pfarrer sein, das im Herder Verlag erschien, wurde ein Bestseller. Ich habe mit Pfarrer Thomas Frings am Rande der Tagung über das Geschenk der Berufung zum Priestertum gesprochen. Pfarrer Thomas Frings, Sie haben vor 2 Jahren bundesweit Schlagzeilen gemacht durch Ihren Rückzug aus der Pfarrseelsorge. Das besprechen wir jetzt nicht, sondern wir sprechen hier speziell auch über diese Tagung, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Sie haben damals in Ihrer Erklärung, die, wie gesagt, bundesweit wahrgenommen wurde, viele markante Sätze gesagt. Einer davon war, ich will nichts anderes sein als Priester. Sie sind auch studierter Kunsthistoriker, könnte man sagen, ist ja auch spannend. Christliche Archäologie kennen sich aus. Nein, Sie wollen nichts anderes sein als Priester. Warum?
Das, was das Priestersein für mich wesentlich ausmacht, ist Feier der Sakramente, seelsorgliche Begleitung, Verkündigung des Wortes Gottes. Das, ich predige gerne, ich zelebriere gerne. Ich habe immer in der Seelsorge vor Ort sehr viel Einzelbegleitung gehabt. Und muss sagen, dass mir das bis auf den heutigen Tag viel, viel Freude macht. Ich will nichts anderes machen.
Sie waren hier auch auf einem Podium geladen zur Diskussion. Die gesamte Tagung hier in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum, was waren so Ihre persönlichen Highlights?
Ein Highlight war der Vortrag von dem Professor Schneider, Kirchengeschichtler hier, der über die Priesterausbildung über die Jahrhunderte berichtet hat und das Priestersein, wie es sich dargestellt hat. Und das ist sehr erhellend und sehr beruhigend. Wenn man seine Geschichte kennt, beruhigt einen das und bewahrt vor hektischen Sprüngen. Ich fand das ungewöhnlich gut vorgetragen und tiefgründig erklärt.
Gab es sonst etwas, wo Sie nochmal ins Nachdenken gekommen sind, was Sie vielleicht innerlich auch aufgerührt hat, wo Sie sagen, da muss ich auch mein eigenes Priesterbild nochmal nicht hinterfragen, aber doch darüber nachdenken?
Mein Priesterbild ist das immer gleiche, glaube ich, aus allen Zeiten. Man lebt in unterschiedlichen Zeiten. Aber das Priesterbild ist das gleiche, so wie ein Arzt seit Jahrtausenden dasselbe tut. Er tut es mit anderen Methoden vielleicht. Wir kennen andere Methoden, in denen wir auch pastoral betreiben. Aber das Priestersein ist für mich immer das gleiche geblieben. Was deutlich wird an solchen Tagungen ist, wir sprechen hier von ganz dünner Luft, von hohen Bergwanderungen, von einem unglaublichen Ideal, das da vor Augen geführt wird. An dem jeder, glaube ich, der etwas aufmerksam nicht den anderen, sondern sich betrachtet, auch bei den Vorträgen hier, letztlich scheitert. Und da brauchen wir gar nicht dieses große Scheitern nehmen, das wir seit 2010 so offiziell erleben und auch erleiden.
Sie meinen den Missbrauchsskandal?
Ja, ganz gravierend erleiden. Gestern Abend war ja im Arte, vorgestern Abend nochmal ein langer Bericht darüber, wo ich fassungslos davor stehe und ich auch verstehen kann, dass Leute sich vollkommen enttäuscht von Kirche abwenden, weil das Ideal, das wir auch verkörpern, möchten, sollen, berufen sind, gesehen werden, so sehr gescheitert ist. Also die Diskrepanz wird deutlich spürbar in einem selbst und auch in solchen Tagen.
Sie äußern Verständnis dafür, wenn Menschen sich dann auch von der Kirche angesichts solcher Dinge abwenden. Sie selbst sind passionierter Pfarrer, das wollten Sie sein und sind es jetzt auch wieder. Sie sind wieder eingestiegen in die Pfarrseelsorge. Wie ist eigentlich für Sie das Verhältnis zwischen Pfarrer und Gemeinde, den Leuten vor Ort, wie es immer heißt?
Das hängt ein bisschen von den Leuten ab, aber ganz entscheidend von einem selber. Ich habe immer gesagt, in den Gemeinden und auch ich habe viele Leute auch begleiten können in der Ausbildung, dass ich gesagt habe, ihr müsst die Leute gern haben. Die müssen vor Ort merken, dass du gerne da bist und dass du die gerne hast, wie sie da sind, zunächst mal. Das heißt nicht allen Recht geben und alles tun, was sie sagen, aber Gemeinde ist für mich immer noch die beste Lehrmeisterin, auch des Priesterseins. Ist auch eine Herausforderung, aber wenn die Leute merken, Ach, der ist eigentlich ganz gerne bei uns, der mag uns. Dann kriegt man Kredit. Aber man kann nicht in die Gemeinde gehen und erstmal ein Konto eröffnen und abheben. Ich muss erstmal einzahlen und das ist vom Priester zu liefern. Der muss als Erster was bringen, nicht die Gemeinde.
Sie haben es erwähnt, dass Sie auch Menschen in der Ausbildung, Kandidaten in der Ausbildung begleitet haben. Ihre Ausbildung liegt schon nun etwas zurück, das war in den 80er Jahren. Wenn Sie mal auf Ihre Zeit schauen, als Sie Priesteramtskandidat waren, Seminarist, hat Ihnen da im Rückblick eigentlich etwas in Ihrer Ausbildung gefehlt?
Mir hat gravierend was gefehlt, aber es lag nicht letztlich an der Ausbildung, es lag nur an mir. Bei mir war einfach eine Bereitschaft des Lernens noch gar nicht so vorhanden, wie sie später gekommen ist. Bei mir hat viel gemangelt. In der Ausbildung war auch damals schon breit angelegt und rückwirkend, wurde auf vieles hingewiesen. Für mich war so ein wesentlicher Punkt, unser Direktor sagte immer, Priester wird man immer heute, ne? Priester werden. Das waren tolle Worte. Letztlich wollte ich immer nur Priester sein. Und als ich dann war, stand ich ein bisschen vor der Frage, und was machst du jetzt? Also ich hatte immer nur diesen Punkt vor Augen, aber nicht die Strecke, die danach kam. Das hat sich erst später entwickelt, das lag aber nicht an den Ausbildern, sondern an dem Auszubildenden, an mir selber. Und deswegen, auch bei den Seminaristen, es wird heute viel darüber geklagt, oh, die sind alle so konservativ, was danach wächst und sind so eng. Und dann sage ich immer, Leute, ich darf gar nichts sagen. Ich war genauso ein Seminarist, über den ihr euch heute beklagt, deswegen darf ich über die nichts sagen. Vielleicht entsteht da noch etwas.
Das ist ein interessanter Aspekt, weil einer der Teilnehmer hier, der Kirchenrechtler Alfred Thierold aus Bamberg, hat an einem Abend, als es um die Berufung ging und um die Aufnahme in ein Priesterseminar, gesagt, dass er aus seiner gerade Hochschulerfahrung auch selber die Erfahrung gemacht hat, dass er Priesteramtskandidaten erlebt hat, von denenen er dachte, die kann ich niemals zum Priester weihen beziehungsweise auf die Leute loslassen, die dann aber später, nachdem sie geweiht waren und in der Pfarrseelsorge ankamen, erwiesenermaßen gute, auch beliebte Priester geworden sind.
Das ist genau meine Erfahrung ist auch das gewesen. Entscheidend ist, und ich habe hier mit einem der Regenten gesprochen, der mich darauf ansprach nochmal, ich sage, weil er das auch selber in dem Vortrag so brachte, das Einzige, was wirklich eine Voraussetzung ist auf diesem Weg, ist eine Lernbereitschaft. Wer kommt und sagt, ich bin schon fertig, da wird es dann ganz schwierig. Und zwar ganz egal von wo er kommt, wie er kommt, was er kann und was er sagt. Eine Lernbereitschaft, die ist Voraussetzung. Und die endet nicht, wenn ich mein Examina überreicht bekommen habe, sondern die geht auch dann weiter und die endet nie im Leben. Und Sie merken sehr deutlich, ob Sie einen Pfarrer haben oder einen Priester haben, der in einem andauernden Lern- und Entwicklungsprozess ist oder ob der abgeschlossen wurde. Mein Spiritual sagt das sehr schön mit diesen Worten. Ach, schauen Sie mal, wie viele Menschen sterben mit 17, werden aber erst mit 70 beerdigt.
Sagt Pfarrer Thomas Frings am Rande der kirchenrechtlichen Tagung in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Wie auch eben kurz angeklungen, war der historische Blick auf die neuzeitliche Geschichte der Priesterausbildung ein Highlight der Tagung. In der gestrigen Sendung hatten wir bereits einen ersten Eindruck bekommen von den Ausführungen des Trierer Kirchenhistorikers Bernhard Schneider. Das Konzil von Trient hatte sich ja im 16. Jahrhundert herausgefordert durch die Reformation um eine weitgehende Reform der Ausbildung bemüht. Und ein zentraler Punkt des Konzils war der Wunsch nach gediegener Ausbildung, insbesondere auch die zusätzliche, nicht verpflichtende, aber die zusätzliche Möglichkeit, namentlich für nicht so gut Betuchte in einem Priesterseminar ausgebildet zu werden. Und heute denkt man gemeinhin, damit hätte sich in der Neuzeit so etwas wie das Priesterseminar zum Beispiel oder auch die universitäre Ausbildung etabliert. Wie war das nun wirklich? Wie wirkte sich das Konzil von Trient aus? Wie ging es nach bzw. mit diesen Konzilsbeschlüssen von Trient weiter? Professor Bernhard Schneider.
Die nachkonziliaren Entwicklungen, also nachkonziliar nach dem Konzil von Trient, die bis in das 18. Jahrhundert reichen. So wichtig die Dekrete, die Texte des Konzils auch waren, so waren sie doch zunächst einmal wie alle Reformen, auch unsere Diözesansynode, nur ein Stück Papier. Ob sie in der Praxis Erfolg hatten, ist in der Forschung mit Blick auf das Trienter Konzil sehr umstritten. Zu beachten bleibt dabei, dass selbst bei einem unterstellten Erfolg der Erfolg sich nicht in Jahren und Jahrzehnten einstellte, sondern in Jahrhunderten. Etwa hier im Trierischen kann man nach 200 Jahren davon reden, dass ein größerer Teil der Trienter Reformbeschlüsse in Praxis umgesetzt war. Große Differenzen nach Regionen und Ländern. Auch die Entwicklung der Priesterseminare war keine schlichte Erfolgsgeschichte. Klaus Ganser meint zwar, dass die Trienter Reformdekrete dort die nachhaltigsten Erfolge hatten, also im Bereich der Priesterausbildung und der Gründung von Priesterseminaren, während Peter Hersche vom vollständigen Scheitern der Priesterseminare spricht. Er meint das mit Blick auf die Diözesanseminare. Sieht man auf das Alte Reich, dann muss man feststellen, dass es einige wenige frühe Gründungen gab, wie das Collegium Willibaldinum in Eichstätt, 1564 gegründet, während das Gros der Gründungen in die zweite Hälfte des 18. Jahrhunderts fällt. Trier 1773, Münster 1776, Paderborn 1777. Die Regel waren die späten Gründungen, nicht die frühen. Am Beginn des Dreißigjährigen Krieges hatte gerade mal ein Drittel der deutschen Diözesen ein Diözesanseminar und einige davon gingen auch dann gerade durch den Krieg wieder ein. Selbst wenn ein Diözesanseminar eingeführt wurde, darf man sich hier nicht von der Annahme leiten lassen, dort hätten alle zukünftigen Priester gelebt und ihre Ausbildung erhalten. Dafür waren sie regelmäßig viel zu klein. Etwa im Münsteraner Seminar 1776 gegründet, war Platz für 15 bis 20 Kandidaten. Im besten Fall hat man nachweisen können, hat ein Drittel der Diözesanpriester die Ausbildung im Seminar erlebt. Im besten Fall. Häufiger war mittlerweile im 18. Jahrhundert der Besuch einer Universität und viele Kandidaten haben ihre theologische Ausbildung an einem Jesuitenkolleg, also an einem Jesuitengymnasium mit angeschalteten Kursen für Philosophie und Theologie erhalten. Selbst im 18. Jahrhundert war das Modell der Lehre bei einem Priester, bei einem anderen Priester, immer noch nicht ausgestorben. In Deutschland weniger geworden, in Süditalien noch immer die Regel. Auch hier ganz kurz festzuhalten mit Peter Hersche, ich zitiere, das quasi Ausbildungsmonopol bekam das Priesterseminar erst im 19. und 20. Jahrhundert. Vorher bestand niemals eine strikte Verpflichtung, ein Seminar zu besuchen. Die nachtridentinischen Reformkräfte griffen die tridentinischen Vorgaben für einen auf die Seelsorge ausgerichteten Klerus auf, konkretisierten sie und geißelten die weiterhin bestehenden Missstände in der Seelsorge mit scharfen Worten. So schreibt der Gelehrte am Germanicum in Rom ausgebildete Trierer Weihbischof Peter Binsfeld in seinem pastoraltheologischen Handbuch am Ende des 16. Jahrhunderts: Sie weiden sich selbst, aber nicht ihre Herde. Was verloren ist, suchen sie nicht. An vielen Orten ist, man kann es nur mit Schmerzen sagen, der Priester so wie das Volk. Zitat Ende. Hier beschreibt Peter Binsfeld das Ideal des guten Hirten als normatives Leitbild. Und im Selbstbild des nachtridentinischen Klerus ist dieses Bild tief verankert. Eine Auswertung von Predigten aus der Zeit 1660 bis 1710 hat das nachdrücklich bestätigen können. Das ist das wichtigste Bildmotiv, was hier in Predigten zum Priesteramt aufgerufen wird. Klagen wie die von Binsfeld sind zunächst einmal Klagen. Es ist nicht einfach ein Abbild der Realität. Gleichwohl haben wir durch die Forschungen an den Visitationsakten, etwa für das Erzbistum Trier, aber auch für das Erzbistum Köln, hinreichend gute Studien gewinnen können, die einiges davon verifizieren. Und auch deutlicher ein Realbild des Phänotyps Priester aufzeigen können. Es begegnet, bitte zugespitzt in der Summe, nie ist die Einzelperson gemeint bei einer solchen Charakterisierung, es begegnet ein Klerus, der seine Tätigkeit als routinemäßig ausgeübten Beruf zum Lebensunterhalt vollzieht und sich in Bildung, Gehabe, Kleidung und Lebensstil nicht sonderlich vom Volk unterscheidet. Bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts waren dann einige signifikante Erfolge eingetreten. Immerhin das. Mit Erfolg hatte man die dauernde Anwesenheit in der Pfarrei eingefordert. Auch die Sakramentenspendung und die Feier der Eucharistie vollzog der Pfarrklerus nun andächtiger und pflichtbewusster als am Beginn der Reform. Echter seelsorglicher Eifer über das gebotene Mindestmaß hinaus war noch immer nicht weit verbreitet. Ebenso wenig war die Bereitschaft einfach da, sich intensiv in der Katechese und Glaubensverkündigung zu engagieren. Die sogenannte Christenlehre als Zusatzpflicht war über Jahrhunderte immer wieder ein Desiderat, das die Visitatoren den Priestern in ihr Pflichtenbuch einschreiben mussten. In der Lebensführung des Klerus blieb vor allem das Laster der Trunksucht noch immer eine oft monierte Schwachstelle, während die Klagen über den Konkubinat deutlich zurückgingen. Es gibt einen interessanten Reisebericht, sicher etwas tendenziös, von Georg Forster. Auf dem Weg nach Frankreich kommt er durch die Eifel und beschreibt dann wunderbar die rotglühenden, von Schnaps rotglühenden Nasen der Eifelpasteure. Die Pfarrer selbst waren und blieben in ein Netz vorwiegend rechtlich bestimmter Beziehungen zum Patronats- und Zehntherrn, das ist der gute Hirt nochmal, Entschuldigung, das habe ich gerade übersprungen. Sie sehen auch an dieser Darstellung aus der eine Grabepitaph in Münster-Maifeld, also in unserem alten Erzbistum Trier, ein Stiftskanoniker, der hier sich in seinem Grabepitaph bewusst auf das Vorbild des guten Hirten noch einmal bezieht und damit selber sich in die Pflicht als Seelsorger nimmt. Ja, die rechtlichen Beziehungen, in denen ein Priester stand, symbolisiert hier dieses Bild. Es stammt zwar schon aus dem Spätmittelalter, aber am rechtlichen Gefüge hat es sich auch in der nachtridentinischen Zeit daran wenig geändert. Besonders spaßig und schön finde ich in dieser Klage die Epistola de Miseria Curatorum et Plebanorum. Die Haushälterin, die mit dem Kochlöffel über dem armen Pfarrherrn hier droht und ihn auch noch verfolgt. Nicht genug, dass hier der Bischof, der bischöfliche Visitator, der Küster, der Patronats- und Zehntherr und natürlich auch noch der Bauer hier ihn umlagern und bedrängen. Also die Miseria des Pfarrklerus ist hier recht schön ins Bild gerückt. In der Tat wurde häufig gestritten vor Gericht und wir haben hinreichend Zeugnisse auch, dass es in diesem Geflecht der Beziehungen auch zu handgreiflichen Übergriffen kommt, an denen auch Priester beteiligt waren. Gestritten wurde über geschuldete Heufuhren, das Brennholz, die Baulast an Pfarrhaus und Kirche oder auch die Pflicht des Pfarrers für die Gemeinde, das Zuchtvieh im Stall zu halten. Daher ist die Realität in der Tat so, dass man die Klage über eine Verbauerung des Klerus nicht einfach von der Hand weisen muss. Tatsächlich lebten nicht wenige Priester vom Ertrag ihrer eigenen Landwirtschaft.
Das war der Katechismus für heute mit einem weiteren Eindruck von der kirchenrechtlichen Tagung in Trier vom 19. bis 21. Februar 2018. Das Geschenk der Berufung zum Priestertum, zur Zukunft der Priesterausbildung. Auch davon gibt es natürlich wie immer CD und Podcast. Unsere Homepage ist horeb.org, da können Sie einiges auch nachlesen. Natürlich in den Details zur Sendung haben wir den ein oder anderen Link, unter anderem zum Buch natürlich von Pfarrer Thomas Frings, der heute zu Wort kam, aus Amen Ende. So kann ich nicht mehr Pfarrer sein, erschienen im Herder Verlag. Am Montag dann ein weiterer Blick auf diese Tagung in Trier, das Geschenk der Berufung zum Priestertum. Schalten Sie auch dann wieder ein. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis und denken Sie immer daran, wenn es um das Thema Berufung, Priesterausbildung, Priestersein geht, unverzichtbar das Gebet. Beten Sie für die Verantwortlichen in der Berufungspastoral, beten Sie um Berufungen, beten Sie für die Auszubildenden für die Priesteramtskandidaten, die Alumnen und beten sie vor allem für die Priester. Danke und vergelt's Gott dafür.